Hi Irina.
Hallo Florian.
Freut mich, dass du heute mit dabei bist. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Nettolohnoptimierung sprechen. Aber ich würde sagen, bevor wir da konkret einsteigen in die Zahlen, Fakten, Optimierungspotenziale, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was machst du so bei uns in der Kanzlei? Was sind deine Aufgaben? Was sind die Besonderheiten? Was begegnet dir so im Alltag?
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber drehen. Ja. Ich gehöre zum Lohnteam und wir bearbeiten eben hier ganz klassisch die Lohnabrechnungen für unsere Mandanten. Wir unterstützen sie aber auch bei Fragen zur Digitalisierung, zur Lohnoptimierung, generelle Fragen im Beschäftigungsverhältnis. Wir begleiten Betriebsprüfungen. Das sind, glaube ich, so die Kernthemen. Ja.
Jawohl. Okay. Was sind so die besonderen Herausforderungen, die dir so entgegenkommen? Was kann man sich da vorstellen?
Die gesetzlichen Änderungen. Okay. Ständige gesetzliche Änderungen, gerne rückwirkend. Auch so, dass man teilweise nicht wirklich im ersten Moment weiß, wie soll man das jetzt praktisch umsetzen. Ja. Das sind, glaube ich, die größten Herausforderungen. Aber auch das, was es spannend macht, weil es einfach nie langweilig wird.
Hm. Was fragen dich die Mandanten so? Was kommt da oft?
Wie können wir Geld sparen? wie ist es, wie stelle ich den Mitarbeiter ein? Ganz, ganz häufige Frage. Ich habe da irgendwie einen Studenten, was mache ich mit dem? Okay. Wir haben ja im Sozialversicherungsrecht haben wir ja ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Beschäftigte anmeldet. Und das ist ein ziemlich weites Feld. Und ich glaube, das sind die häufigsten Fragen der Mandanten. Was mache ich mit dem Mitarbeiter am besten?
Okay. Ja, das ist ja spannend. Ne? Ich kenne mich ja auch nicht so komplett top aus im Lohn. Deswegen haben wir ja Gott sei Dank euch, die da die Experten seid. Ja. Vielleicht magst du mal, finde ich, ein gutes Beispiel. Wenn ich jetzt einen Studenten habe, was mache ich denn dann? Wie stelle ich den denn ein?
Ich finde, Studenten sind ein super Beispiel, denn ich kann einen Studenten, wenn er jetzt unter der Geringfügigkeitsgrenze verdient, muss ich ihn sogar als geringfügig Beschäftigten anstellen. Mhm. Wenn er mehr verdient, ist er grundsätzlich erst verpflichtig. Da kann ich aber das Werkstudentenprivileg nutzen, wenn er nicht mehr als 20 Stunden regelmäßig arbeitet. Gegebenenfalls kann ich ihn aber auch als kurzfristig Beschäftigten beschäftigen. Und für uns ist es dann eben einmal das Abprüfen der Tatbestandsmerkmale. Ja. Aber zum anderen geht es natürlich auch immer um die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Was ist für den Mitarbeiter am günstigsten und auch für den Arbeitgeber am günstigsten? Wenn ich also den Studenten kurzfristig machen kann, kostet der gar keine Sozialversicherungsbeiträge. Ah, okay. Als Werkstudent fallen die Rentenversicherungsbeiträge an für beide Seiten. Mit rund 10% geht es da schon um Geld.
Ja, Wahnsinn. Ne? Da ist man nämlich, glaube ich, auch ganz schnell schon so in so einem Optimierungsthema auch drin. Ne? Wie kann ich möglichst effektiv einen Mitarbeiter anstellen, dass ich als Arbeitgeber möglichst wenig Abgaben zahle und trotzdem der Mitarbeiter möglichst viel rauskriegt. Ne? Ja. Ich habe oft das Gefühl, habe ich letztens erst irgendwo gelesen, viel unserer Arbeit beschäftigt sich mit Sachverhaltsaufklärung. Ne? Die Regeln, die kennen wir dann. Ne? Ja. Und da müssen wir beim Mandanten rauskitzeln, was ist denn geplant? Ne? Mhm. Was wollen die überhaupt machen? Ne? Was möchte der Arbeitgeber? Was möchte der Arbeitnehmer? Und wie können wir das dann optimal umsetzen in die Verträge?
Ja, richtig. Ne? Und viele Fragen, die wir dann stellen, hat sich der Mandant häufig noch gar nicht gestellt. Wie lange soll der denn beschäftigt werden? Na, also wir sind vielleicht gedanklich schon beim Werkstudenten und dann sagt der Mandant, naja, aber der ist ja eh nach 6 Wochen wieder weg. Ach so, ja, aber dann machen wir den noch kurzfristig.
Genau.
So, dann ist es für euch ja nochmal günstiger. Also ganz, ganz viele Tatbestandsmerkmale tauchen auch erst im Laufe des Gesprächs auf oder werden von uns dann eben auch aktiv abgeklappert. Aber klar, es geht immer um die Frage, wie können wir für den Mandanten möglichst wirtschaftlich Entscheidungen umsetzen. Ja. Okay. Und auch für den Mitarbeiter natürlich.
Ja, genau, darum geht es. Ne? Ja. Jetzt haben wir uns heute ja so das Thema Nettolohnoptimierung auf die Fahne geschrieben quasi. Lass uns doch einfach mal einsteigen. Vielleicht mal so ganz generell aus deiner Sicht. Bist du ein Fan davon, dass man sagt, man macht so viel wie möglich netto oder sagst du eher, nee, lieber mit normalen Gehaltsbestandteilen arbeiten? Wie ist deine Sicht der Dinge?
Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Für uns aus Lohnsicht ist es natürlich am einfachsten, trag ein Gehalt ein, alle zahlen ihre Steuern, alle zahlen ihre Sozialversicherungsbeiträge, heile Welt. Aber wenn man sich mal anguckt, wie die Sozialversicherungsbeiträge, das ist ja auch gerade ein ganz aktuelles Thema, Pflegeversicherungsbeiträge steigen immer mehr und die Rentenversicherung braucht immer höhere Steuerzuschüsse, also irgendwie trägt sich dieses System nicht mehr. Und die Beiträge, die auch die Arbeitnehmer inzwischen zahlen und auch die Arbeitgeber, die sind einfach wahnsinnig hoch. Und da stellt sich dann schon die Frage, kann man da nicht irgendwie noch ein bisschen was einsparen? Also einfach mal ein paar Zahlen zu nennen. Rein in der Sozialversicherung, der Arbeitgeber zahlt rund 25% zusätzlich zum Gehalt und der Arbeitnehmer rund 20%. Und für den Arbeitnehmer kommt ja da noch die individuelle Lohnsteuer dazu. Wenn also der Arbeitgeber sagt, ich würde meinem Mitarbeiter gerne 100 Euro mehr zahlen, kostet das den Arbeitgeber, mal vereinfacht gesagt, 125 Euro. Und dem Mitarbeiter bleiben dann nach Abzug von Steuer und SV, je nach Einkommenshöhe vielleicht, 65 Euro übrig.
Ja.
Und da ist die Frage schon gerechtfertigt. Können wir da nicht auch irgendwas machen, wo wir weniger zahlen müssen als Arbeitgeber und der Mitarbeiter einfach auch mehr rausbekommt?
Ja. Absolut, ja, genau. Also das sind auf jeden Fall, würde ich sagen, so die vorteilhaften Seiten, ne, dass man mehr netto macht. Wir erleben das ja selber als Arbeitgeber, ne, dass man den Mitarbeitern gerne mehr geben möchte, aber halt netto wahnsinnig wenig ankommt. Aufgrund dieser Sachen können wir natürlich nur bedingt ändern. Ist auch ja ein politisches Thema eigentlich, wo diese Sachen geändert gehören. Ne?
Ja.
Aber da wird nicht viel passieren. Deswegen müssen wir wahrscheinlich dann doch eben mit anderen Themen arbeiten. Man muss natürlich aus meiner Sicht immer auf der anderen Seite ein bisschen aufpassen. Gibt auch Nachteile, muss man auch ansprechen. Von der Nettolohnoptimierung, weil ich beispielsweise, wenn ich alles mit solchen Bestandteilen mache, ne, dann wird vielleicht weniger in die Rentenversicherung eingezahlt in Summe. Ne? Ja. Was den Arbeitnehmer hinten nach einholt. Ne? Und auch am Ende, was wir auch schon mal erlebt haben, ist natürlich das Bruttogehalt auf dem Gehaltszettel. Bleibt oft gleich.
Mhm.
Ist dann manchmal auch für bestimmte Dinge, was weiß ich, wenn ich jetzt zur Bank gehe und sage, ich möchte mir eine Wohnung kaufen oder wie auch immer, und sage, was verdienen Sie denn? Ne?
Ja.
Sag ich, ja, hier, das, was auf dem Gehaltszettel steht. Und dann sagt er, naja, könnte ein bisschen mehr sein, ne?
Ja,
also
richtig.
Manche Sachen, die sprechen so ein bisschen dann wieder dagegen. Ne? Aber deswegen muss man immer, glaube ich, ganz genau gucken, was passt jeweils, ne, für den Arbeitgeber, für den Arbeitnehmer, und dann halt die Gesamtsituation so ein bisschen betrachten. Aber würde ich sagen, steigen wir mal ein.
Ja, eine Sache würde ich gerne noch ergänzen als Nachteil. Also zum einen Rentenversicherung, ja, auch Lohnersatzleistungen werden gegebenenfalls auch vom SV-Brutto berechnet, würde nicht reingerechnet werden. Was aber für viele Mandanten eben auch immer so ein bisschen schwer nachvollziehbar ist, ist, wenn wir die Möglichkeit haben, etwas steuerbefreit auszubezahlen und damit auch sozialversicherungsbefreit, verzichtet der Gesetzgeber ja sozusagen auf Sozialversicherungsbeiträge und auf Steuereinnahmen. Das hat immer einen Preis und dieser Preis lautet Dokumentation. Also sowohl in den Prüfungen, in den Lohnsteueraußenprüfungen als auch in den Sozialversicherungsprüfungen muss natürlich auch alles haarklein dokumentiert werden. Und die Sozialversicherungsprüfung ist dadurch natürlich auch aufwendiger und die gesamte Dokumentationspflicht für alle Seiten ist aufwendiger.
Ja.
Beispiel ist da zum Beispiel dieses Jobticket, 49-Euro-Ticket. Das darf ja steuerfrei erstattet werden durch den Arbeitgeber. Und da bekomme ich von dem Mitarbeiter immer die fassungslose Frage, muss ich das jetzt monatlich nachweisen?
Mhm.
Ja, ich brauche das monatlich. Ah, das ist ja total aufwendig. Ja, dafür ist es steuerfrei. Das ist der Preis.
Genau. Mhm. Ist es was ohne Pauschalversteuerung?
Das ist was,
okay.
Das kann der Arbeitgeber steuerfrei machen. Aber klar, der Arbeitgeber hat das natürlich als Betriebsausgabe. Insoweit kann man das natürlich auch nur nutzen, wenn es auch gekauft wurde.
Mhm.
Und für den Mitarbeiter wird es steuerfrei zur Verfügung gestellt. Es muss also auf der Lohnabrechnung dokumentiert werden. Also brauchen wir den monatlichen Nachweis. Ja,
genau. So. Das ist, glaube ich, immer ein ganz großer Punkt, das auch zu organisieren. Ne? Dass man dann nicht jeden Monat nachfragt und sagt, jetzt irgendwie den Nachweis bringen, ne? Sondern muss man sich was überlegen. Vielleicht ein digitales Tool oder wie auch immer, wo dann der Arbeitnehmer, der das Jobticket kauft, dann das immer einreicht, wie auch immer.
Ne?
Das ist ganz wichtig, das zu organisieren. Ne?
Ja. Deswegen ist es bei uns auch bei uns im Tagesablauf auch ein Thema, das immer breiter wird. Nicht einfach nur klassisch Lohn bearbeiten, sondern eben auch solche Digitalisierungsoptimierungen herauszuarbeiten, die für alle Seiten die Arbeit erleichtern.
Absolut, ne? Weil es ist auch Teil unserer Aufgabe, dass wir möglichst versuchen, unseren Kunden zu helfen, dass das Leben einfach leichter wird. Ne?
Ja,
dass wir so
richtig.
Die Bürokratie so viel wie es geht zur Seite räumen.
Ja.
Ne? Ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Teil, den wir machen. Genau.
Absolut, ja.
Also jetzt haben wir ja so das Jobticket schon mal rausgearbeitet. Was sind denn noch so die, sag mal, wenn du jetzt sagen würdest, die Top 3, Top 5 Maßnahmen so im Bereich Nettolohn, was kann man da noch machen?
Na ja, gut, die Top 1 mit ganz, ganz weitem Abstand ist natürlich der Gutschein, die 50 Euro. Einfach, weil es einfach, unkompliziert und steuerfrei ist und ohne großartige viele Bedingungen einfach an jeden Arbeitnehmer gewährt werden kann. Klassisch kennen wir das, glaube ich, alle als Tankgutschein. Der Arbeitgeber kann dem Mitarbeiter eben einen Gutschein zur Verfügung stellen und da gibt es so eine Bagatellgrenze im Monat über 50 Euro, die hier genutzt werden kann für den Bezug von Waren oder Dienstleistungen. Das ist natürlich dann auch der Punkt, auf den geachtet werden muss. Alle Sachbezüge, für die es jetzt keine eigene Verordnung gibt, laufen auf diesen Bagatellparagrafen, denn tatsächlich ist es so, viele denken, das ist ein eigener Paragraph nur für Gutscheine, das ist aber nicht so, sondern das ist eigentlich ein Bagatellparagraph, der uns in der Praxis das Arbeiten erleichtern soll. Dass wenn man jetzt sagt, na klar, kannst dein Handy hier laden, zum Beispiel. Ja. Der Strom wäre ja auch ein Lohnbezug. Mhm. Und all solche, also diese Regelung erleichtert uns eigentlich das Leben, dass wir eben Kleinigkeiten, die der Arbeitgeber dem Mitarbeiter so im Alltag gewährt, nicht versteuert werden müssen. Und eigentlich nutzen wir diesen Bagatellparagrafen, der uns das Leben erleichtern soll, einfach schamlos aus und sagen, cool, dann kriegt halt der Mitarbeiter jeden Monat einen Gutschein. Das sind 600 Euro im Jahr, die ich ihm da steuerfrei zur Verfügung stellen kann. Da muss man so ein bisschen aufpassen, aber ja, das ist mit Sicherheit die Top 1.
Genau, ne, weil das ist ja wirklich gut. Man hat dann letztendlich so ein Guthaben, da gibt es ja so Anbieter, die dann so wie so Karten, so Plastikkarten anbieten. Dann hat man jeden Monat die 50 Euro drauf und dann kann man damit letztendlich einkaufen. Ne? Also das ist wirklich, wo man sagt, ja, besser geht's eigentlich nicht. Ne? Und dann hat man 1:1 brutto für netto. Das ist eine tolle Sache.
Absolut. Und das kann ganz, ganz einfach, unproblematisch eingerichtet werden, auch von der Dokumentation sehr einfach. Wie gesagt, man muss halt aufpassen, weil wenn ich den Mitarbeiter jetzt noch, ich mache das mal ganz extrem, einen Kugelschreiber schenke, dann komme ich auf über 50 Euro.
Und siehe
da schon, wird beides steuern, das V-pflichtig. Also auch da gilt, man muss genau gucken, was man macht. Und es gibt auch noch so kleine Fallstricke, wie zum Beispiel, ich kann ja auch jetzt von einem ganz normalen Einkaufsladen einen Gutschein nehmen und Lidl, darf ich Werbung machen? Also Lidl zum Beispiel geht, Aldi geht nicht. Warum? Weil Aldi ermöglicht die Restauszahlung in Bargeld und damit ist es kein Sachbezug mehr. Also es gibt immer noch so Fallstricke, die beachtet werden müssen. Also bevor man da wirklich ein System etabliert für seine Belegschaft, sollte man da wirklich nochmal genau nachschauen, nachfragen.
Genau, das ist ja immer das Ding. Ne? Nachfragen, weil wie du sagst, jetzt haben wir schon verschiedene Punkte gefunden. Mhm. Ne? Zum einen muss man auf sowas aufpassen, welchen Gutschein nehme ich jetzt? Ne? Ja. Dann die Dokumentationsthemen und sowas. Also deswegen ist immer so wichtig, sich da im Vorfeld eine kurze Beratung dazu abzuholen.
Ja, genau. Absolut. Was auch eine sehr, sehr häufig nachgefragte Sache ist, sind Kindergartenzuschüsse.
Ja.
Die dürfen nämlich auch steuerfrei gemacht werden. Das ist auch sehr einfach und unproblematisch. Gilt für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind. Also während der Kindergartenzeit dürfen die Arbeitgeber hier die Kindergarten- oder auch Kita-Kosten komplett steuerfrei erstatten. Auch in unbegrenzter Höhe. Ich denke da jetzt an den Privatkindergarten in München-Schwabing.
Okay.
Ja. Auch da in unbegrenzter Höhe ist das alles möglich. Und was hier auch besonders ist, einige werden jetzt sagen, wir zahlen doch gar keinen Kindergartenzuschuss mehr. Ja, das stimmt. Aber im Gegensatz zur Einkommensteuererklärung darf der Arbeitgeber auch die Verpflegung erstatten.
Okay.
Und das wissen viele Arbeitgeber auch nicht. Und viele Arbeitnehmer fragen auch nicht nach, weil sie jetzt sagen, ja, ich zahle ja eigentlich eh keinen Kindergarten mehr. Aber die Verpflegung, die zahlen wir und die darf der Arbeitgeber steuerfrei erstatten. Und auch da ist die Dokumentation vergleichsweise einfach.
Ja, also das ist auch eine super Sache, finde ich jetzt, ne, für Eltern, die wieder arbeiten gehen, quasi, egal ob jetzt Kita oder Kindergarten, ne, weil da kann man auch wirklich als Arbeitgeber einen Anreiz schaffen quasi und sagen, wir übernehmen die Kosten komplett, ne, auch wie du sagst, vielerorts ist es ja nicht so einfach, einen Platz zu kriegen, einen passenden Platz auch mit den passenden Zeiten und wenn man dann vom Arbeitgeber die Zusage hat, dass er das unterstützt, ne, glaube ich, dann ist es schon deutlich einfacher, das zu machen. Ne?
Ja, und das ist, denke ich, auch so der Hintergrund vom Gesetzgeber, weshalb das ermöglicht wird.
Ja.
Und auch viele, viele Rückkehrer starten ja erstmal in Teilzeit. Dann ist es ja dieses zeitliche Thema, Kind erstmal wegbringen, dann noch in die Arbeit. Das ist natürlich eine Geschichte in Teilzeit. Und dann auch noch, wie viel soll ich denn verdienen, dass ich jetzt auch noch diesen hohen Kindergartenbetrag bezahlen soll. Ne? Ja. Also gehe ich jetzt eigentlich umsonst arbeiten und habe auch noch einen Zeitstress. Und genau da soll eben die Entlastung sein.
Da sieht die Rechnung schon besser aus. Genau.
Stimmt.
Okay, haben wir schon mal zwei Highlights gehabt. Ja. Was hast du noch dabei?
Was hältst du denn von Telefonkosten?
Ja, auch ein Klassiker.
Telefonkosten. Ja. Wir dürfen ohne großartige, komplizierte Nachweisung, es reichen uns die letzten drei Telefonabrechnungen, dürfen wir 20% des Rechnungsbetrages, maximal 20 Euro, einfach so steuerfrei erstatten.
Ja.
Und das gilt natürlich sowohl für das Festnetztelefon als auch für Handyverträge.
Mhm.
Was aber natürlich auch geht, und das ist eine Variante, die finde ich häufig und so ein bisschen unterschätzt wird oder im Vorfeld einfach schon zu sehr problematisiert wird, der Arbeitgeber darf natürlich auch betriebliche Datenverarbeitungsgeräte an den Arbeitnehmer ausgeben. Und da muss nicht nachgewiesen werden, ob das betrieblich oder privat genutzt wird. Das heißt, wenn ich mir mal überlege, ich denke jetzt auch an jüngere Leute, die halt Tablets nutzen oder auch teure Smartphones sich kaufen. Wenn ich jetzt so ein teures Smartphone für 1.400 Euro meinem Mitarbeiter zur Verfügung stelle, dann ist das steuerfrei möglich, ohne jeden Nachweis. Und das ist halt auch eine Bindungswirkung dahinter.
Und auch ohne Privatversteuerung der Nutzung, richtig?
Ja, und ich muss auch nichts nachweisen. Also ich kann es dem Mitarbeiter einfach geben. Also wenn ich jetzt sage, und auch den Vertrag dazu. Wenn ich jetzt also sage, hey, du kriegst von mir das aktuelle Topmodell plus einem Businessvertrag eines großen Anbieters, das ja auch viel kostet, damit die Abdeckung gegeben ist. Und der Mitarbeiter spart sich damit, ich glaube, jeder von uns weiß, was er für sein Handy zahlt monatlich und auch für die Kosten. Das darf der Arbeitgeber einfach tun.
Ich glaube auch, dass diese Sachen so aus Arbeitgebersicht deswegen sehr wertvoll sind, weil wenn man so einen Anreiz schafft, das ist oft mehr wert, als wenn man das jetzt als Geld auszahlen würde. Ne? Weil wenn man jetzt sagt, so ein Handy, ne, das ist was Wertvolles. Ne? Früher hatte man immer so zum Beispiel dieses Firmenauto, war immer so ein Ding. Ne? Ja. Man kriegt ein Auto von der Firma. Das hat einfach einen größeren Wert. Ne? Ja. Man macht als Arbeitgeber mit solchen Maßnahmen sogar Werbung noch so ein bisschen für sich. Ne? Weil wenn man jetzt sagt, unsere Mitarbeiter bei uns, ne, da gibt es ein teures Smartphone und vielleicht gibt es noch ein MacBook dazu. Ne? Alles ohne Versteuerung, alles privat nutzbar. Ne? Ja. Dann sagt der Mitarbeiter vielleicht zu seinen privaten Kontakten, das kriege ich alles bei uns. Ne? Mhm. Und schon ist ein bisschen eine Werbung wieder gemacht, auch für den Arbeitgeber.
Ich glaube auch, dass nicht nur die Bindungswirkung bei eventuellen Arbeitgeber, also Wechselüberlegungen. Die Bindungswirkung ist einfach eine andere. Oh, mein Handy, möchte ich eigentlich doch behalten.
Ja, genau,
Sondern es geht, glaube ich, auch, wenn ich jetzt einfach 100 Euro mehr bekomme, da gewöhne ich mich ganz schnell dran. Und also ich freue mich da nicht dauerhaft drüber. Aber ich habe jedes Mal dieses Handy in der Hand. Oder auch, wir hatten ja vorhin schon diese Gutscheinkarten zum Beispiel. Und jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, kann ich mir denken, danke, Chef. So, ne? Der Einkauf geht jetzt auf dich. Das wird nicht wahrgenommen als Entlohnung, sondern das wird wahrgenommen als Goodie. Ne? Weiteres Beispiel, betriebliche Krankenversicherung. Mhm. Ne? Darf nicht, Vorsicht, zusätzlich zum Gutschein gewährt werden, weil es auf den gleichen Bagatellparagraphen greift. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, man ermöglicht seinen Mitarbeitern eine Krankenzusatzversicherung, in der einfach nochmal zusätzliche Leistungen abgewickelt werden. Und ich glaube, dass es in der Belegschaft durchaus Leute gibt, die eben sehr gesundheitsbewusst sind oder eben auch gerne Alternativmedizin oder Ähnliches nutzen würden, die die Krankenkasse vielleicht nicht trägt. Und auch da kann der Arbeitgeber das nutzen und auch das hätte mehr Effekt, wenn man einfach sagt, Mensch, ich kann das jetzt machen, weil mein Arbeitgeber mir diese Versicherung zahlt.
Genau, ne? Das ist oft dieser Doppeleffekt, den man auch total unterschätzt. Ne? Also dass man bei dem Thema Nettolohnoptimierung jetzt nicht nur sieht, okay, jetzt spare ich irgendwie Sozialabgaben und Steuern, ist auch schon gut, ne? Aber dass man durch diese Sachleistungen quasi einfach nochmal mehr Wert den Mitarbeitern geben kann, als jetzt einfach nur das reine Geld wäre. So rein psychologisch vom Gefühl her finde ich das gut. Ne? Ja. Man kriegt natürlich bei so einer betrieblichen Krankenversicherung, glaube ich, als Arbeitgeber auch dann oft bessere Konditionen. Wenn ich sage, ich habe 100 Mitarbeiter, möchte 100 Mal quasi das abschließen, ne? Dann kriege ich sicherlich bessere Konditionen. Ne?
Ja.
Also merkst schon, ne? Wir haben da einen Haufen Themen. Jetzt haben wir mal so 3-4 Sachen rausgegriffen. So, jetzt mal hinten raus zum Schluss. Wir machen mal gerne eine Schätzfrage. Was schätzt du denn, wie viele Möglichkeiten, so einzelne Bausteine im Bereich der Nettolohnoptimierung gibt es insgesamt?
Ich kann es tatsächlich sogar ziemlich genau sagen. Ja. Moment, kurz überlegen. 40 sind 13, 17, 24, die mir jetzt gesetzlich direkt einfallen. Plus Gestaltungsmöglichkeiten.
Genau.
Und jetzt nur auf steuerfrei und pauschalierbare Lohnoptimierung. Da habe ich jetzt aber die Sozialversicherungsvarianten, die wir nutzen können, noch nicht drin.
Hätte ich auch gesagt, so aus dem Bauch raus, also 30, 40 auf jeden Fall.
Ja,
ne?
Unbedingt.
Jetzt haben wir mal 3-4 Highlights gemacht. Also ich glaube, da kann man super, super viel machen. Ne? Da ist viel Raum da für Beratung. Genau. Und natürlich, wer sich dafür interessiert, kann sich gerne bei uns melden, beziehungsweise dann bei euch, weil ihr da wirklich super kompetent seid. Super, genau. Dann vielen Dank, Irina.
Ja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Super.
Danke.